So, mein Thema heute ist, berufe dich auf das Blutopfer des Lammes, auf das Blutopfer, das Jesus am Kreuz für die Menschen gebracht hat. Ich habe da mal einen Vers zur Grundlage vom 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 1 und 2, wie der Paulus schreibt, und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Also der Paulus kam nicht mit schlauen Sprüchen, mit weltlichen Meinungen, Philosophien und Weisheiten. Er hat sich vorgenommen, in Korinth Jesus Christus und den als gekreuzigt und natürlich auch als auferstanden zu predigen. Das war seine Absicht und das tat er mit Sicherheit auch in allen anderen Gemeinden und Ortschaften, wo er hinkam. Denn das ist die zentrale Botschaft des Evangeliums. Jesus gekreuzigt und Jesus auferstanden. Das ist die zentrale Botschaft. Wäre dies nicht der Fall gewesen und Jesus hat zwar viele Wunder getan und die Leute geheilt, hätte das ganze Ding nichts genützt. Weil am Kreuz ist das geschehen, was notwendig war auf dieser Erde. Und diese Kreuzigung und Auferstehung zu predigen, ist nicht bloß in Paulus seine Sache. Es sollte eigentlich in allen wahren Christengemeinden die zentrale Botschaft sein. Nicht bloß einmal im Jahr an Ostern, sondern das ganze Jahr über letztendlich. Und es muss auch für dich und für mich eine zentrale Botschaft sein, denn man kann sich ganz schnell in andere christliche Aktivitäten und drumherum verstricken und diese zentrale Botschaft ins Abseits geraten lassen. Das wäre grundverkehrt, weil dann funktioniert nämlich im Laufe der Zeit nichts mehr. Im Fokus der neutestamentlichen Gemeinden muss das Kreuz Jesu stehen, aber nicht ein hölzernes, das man vorne an die Wand hängt oder irgendwo aufstellt oder am Kirchturmspitz oben draufstellt, sondern das Kreuz Christi, es muss gepredigt werden. Es muss diese Erlösung gelehrt und gepredigt werden. Nicht geschnitzt und nicht gemalt und nicht geformt und hingestellt, sondern gelehrt und gepredigt. Es wird sowieso viel zu viel drumherum der Bibel vorn hingestellt und wichtig genommen. Ich sage nicht, dass es unwichtig ist, aber das Problem ist, dass dann diese zentrale Botschaft zur Nebensache degradiert wird. Und das ist schlecht. Denn die Menschen werden gerettet durch die Botschaft vom Kreuz. Und daraufhin folgen alle anderen Segnungen und Lehren und Dinge. Es muss sich genau in diesem Punkt fokussieren. Und wenn das passiert ist, dass diese Botschaft vom Kreuz nebensächlich geworden ist, dann wird plötzlich die Gemeinde aus menschlicher Kraft, mit menschlichen Ideen und Weisheit gemacht. Dann braucht man dieses und jenes, dann braucht man das Gebäude in der Farbe und dann braucht man die Stühle in der Farbe und dann braucht man den Internetauftritt professionell und dann braucht man was weiß ich alles und dann braucht man irgendwelche besonderen Stunden und Aktivitäten, alles aus dem Fleisch heraus und es zielt nicht auf die Botschaft vom Kreuz. Das ist eine Gefahr, das klingt alles gut und richtig und christlich und trotzdem geht es an dem vorbei. Und wir wollen das nicht. Wir wollen, dass Jesus in unserer Mitte die zentrale Person ist, der auferstandene Jesus Christus, der nicht irgendwo auf den Malediven sitzt und Urlaub macht, sondern der mitten unter uns ist. Der lebendige, auferstandene, vorher gekreuzigte Jesus Christus. Paulus sagt, die Juden, sie forderten Zeichen, übernatürliche Zeichen zu beweisen, dass das stimmt. Die Griechen, die forderten Weisheit, Philosophien haben sie gesucht. Das war denen eher das Wichtige. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Also die Juden haben sich darüber geärgert. Kann doch nicht sein, dass man bloß wegen dieser Kreuzigung, von dem Jesus gerettet werden kann, dann müssen wir doch das Gesetz Mose halten. Das haben wir doch schon über Jahrhunderte hinweg und das kann man doch nicht einfach wegdiskutieren. Das ist ja furchtbar. Also die haben sich geärgert über diese Botschaft vom Kreuz. Und die Nationen, oder Griechen, wie sie auch oft damals genannt wurden, diese Welt halt dort rundherum, für die war es eine Torheit, diese Botschaft. Die haben gesagt, so ein Krampf. Wenn sie bayerisch geredet hätten, hätten sie gesagt, so ein Krampf. Wir brauchen eine Philosophie. Da hat es schlaue Köpfe gegeben in dem Griechenland damals. Philosophen haben damals schon große Bücher geschrieben. Die werden heute noch studiert, obwohl die Griechen ja heute noch mit der Philosophie nicht recht weit gekommen sind, das haben wir festgestellt. Der Paulus hat einmal geschrieben, die Kreter sind faule Bäuche, vielleicht die Griechen auch, kann ja sein. Ja, also die Philosophie, die Weisheit hat nichts zur Vollendung gebracht. Die stellen bloß immer fest, es klappt wieder nicht. Aber wir stellen fest, mit dieser Botschaft vom Kreuz, wenn wir sie glauben, vorausgesetzt, klappt es. Es gibt Menschen, die meinen, sie seien besonders schlau und besonders intelligent und besonders weise, vielleicht auch besonders gut und sowieso auch besser wie die anderen. Und die haben das Problem mit dem Glauben, dass das reicht, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist und wieder auferstanden ist. Das soll jetzt reichen. Was ist denn dann mit meinem Gutsein, mit meinem Wissen, mit meiner Leistung, mit dem, was ich ja gelernt habe? Zählt es dann gar nichts mehr? Und darum stoßen sie sich an dieser Botschaft, weil es kann ja nicht sein. Ich bin ja schließlich schon nach Altötting zu Fuß gegangen. Und in Lourdes war ich schon und in Medjugorje und der Moslem sagt, ich war ja schon in Mekka, das muss doch auch was zählen. Aber laut Evangelium zählt es nichts. Das Evangelium zählt nur das, was du glaubst, was Jesus für dich getan hat. Das ist die frohe Botschaft. Du kannst nichts dazu tun, ist eine schlechte Botschaft für die besonders Schlauen. Weil die wollen ja was dazu tun. Und die großen Spenden, die ich schon gegeben habe, das muss doch auch was zählen im Himmel. Kann ja nicht sein, habe ja niemand umgebracht, da kann ich doch nicht in die Verdammnis kommen. Aber warum nicht? Die Eintrittskarte, habe ich letzten Donnerstag gesagt, in den Himmel, ist das Blutopfer Jesu Christi. Und wenn du diese Eintrittskarte nicht hast, sondern einen ganzen Schubkarren voll religiöser, guter Werke, dann kommst du trotzdem nicht ins Kino. Ohne Eintrittskarte kein Eintritt. Und diese Eintrittskarte kannst du dir nicht erkaufen, du kannst sie dir nur schenken lassen. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja, diese Leute vertrauen auf ihr eigenes Machen, auf ihr eigenes Wissen. Bei denen gibt es dann noch heilige Orte, die besonders wertvoll sind, wenn man da mal war. Die anderen hängen sich dann Amulette um oder ein Christophorus ins Auto, weil dann fährt man sicherer, meinen sie, oder ein Hufeisen vorn dran und so weiter und so fort. Da könnte man eine Liste aufführen, die 3 Meter lang ist. Die Ideen der Menschen sind gigantisch. Aber wir brauchen nicht die Idee, wir brauchen einfach bloß, so billig das klingt, das Erlösungswerk, das Blutopfer Jesu Christi, um zum Heil zu gelangen. Und das ist denen oft einfach zu billig. Schon damals, als Mose auf dem Berg war, machten die Israeliten ein goldenes Kalb. Die brauchten was zum Anschauen. Einen unsichtbaren Gott, das kann doch nicht sein. Das ist der natürliche Mensch, der im Geist blind ist, der braucht was zum Anschauen, zum Anfassen, mit dem, was er was anfangen kann. Gott war allerdings gar nicht darüber begeistert. Gott braucht den Glauben, den einfachen Glauben. Also wir brauchen nichts, was wir vor Augen haben. Wir brauchen auch nicht, weil die Bibel, so machen auch manche, die nehmen die Bibel als Gottersatz. Ich sage nicht, dass die Bibel falsch ist. Die Bibel ist richtig und ist gut. Und die Bibel berichtet uns von Gott und was Jesus sagte. Da können wir es studieren. Aber man darf es nicht die Bibel als Gottersatz nehmen. Da haben wir jetzt Gott da und dann wird die Bibel hochgehalten und Küsschen drauf und so. Und das Buch selber, das ist auch bloß ein Buch. Wir haben erst in den Nachrichten gehört, in Afghanistan haben es versehentlich so Koranbücher verbrannt. Ein Aufstand, als hätten die ihren Gott verbrannt. Die Bücher halten auch nicht in Millionen von Jahren. Irgendwann geht das Buch sowieso kaputt. Geht dann ihr Gott kaputt. Aber so können intelligente Menschen sein. Furchtbar. Dann werden lieber andere umgebracht oder gefoltert oder eingesperrt, bloß wegen dem Buch. Dann müsste ich sagen, nimm halt ein neues. Wenn da genügend da. Und bei den Bibeln ist auch so, dass es jede Menge gibt und verschiedenste Übersetzungen. Und es ist alles super und gut. Aber die Bibel ist nicht Gottersatz. Denn Gott ist Geist und nicht ein Buch. Es ist bloß aufgeschrieben, was von Gott ist. Und das ist schön, dass wir es haben können und dass wir es in Deutsch haben können und jeden Tag lesen können. Aber wenn die Menschen dann irgendwelche Probleme bekommen, in Konfliktsituationen kommen, krank werden oder sonst irgendwas auftaucht, dann stellt sich ganz schnell raus, bin ich jetzt im Glauben oder bin ich bloß in der Religion? Weil die Religion bringt nichts. Die bringt kein Ergebnis hervor. Außer dem Frust. Jetzt habe ich doch alles Mögliche schon getan und überall war ich dabei und da war ich und dort war ich und hier habe ich was gegeben. Und der Gott hilft mir nicht. Das ist dann die Quintessenz der ganzen Sache. Man stellt letztendlich voraus, oder man setzt voraus, wenn ich das tue, dann tut Gott auch für mich was. Das ist der Blickwinkel ein bisschen falsch. Der Blickwinkel muss auf das sein, was Jesus getan hat. Ja? Nicht ich habe was getan, sondern Jesus hat was getan. Er hat ein Blutopfer gebracht. Und auf das kannst du dich verlassen, auf das kannst du dich berufen. Nicht auf deine guten christlichen Werke. Paulus hat den Galatern diesen Christus gepredigt. Sehr oft gepredigt, deutlich gepredigt. Und er sagt, o unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Hat jetzt der Paulus eine Leinwand gehabt und eine Farbe und einen Pinsel und hat Jesus gemalt? Mit Sicherheit nicht. Er hat ihnen diesen Jesus, diesen gekreuzigten und auferstandenen, so oft gepredigt und so ausführlich gepredigt und genau erklärt, warum und wieso und weshalb und anhand der Schriften und was das Ganze für die ganzen Zusammenhänge und immer wieder vorgekaut. Er sagt, wie wenn es euch gemalt hätte. Und dann sagt er, ihr seid so dumm. Jetzt kommen ein paar aus den jüdischen Kreisen und fangen wieder an, Mose zu predigen und ihr lauft sofort wieder denen hinterher. Darum sagt er, oh unverständige Galater, wer hat euch bezaubert? Was ist mit euch passiert? Ich habe es euch so oft gesagt, wie gemalt und jetzt sowas. So ist auch oft von Menschen, die aus dem katholischen Bereich sind, bekehren sich zu Jesus und plötzlich wieder zurück im ganzen Katholischen. Oh, unverständige Katholiken, könnte man dann sagen. Ne? Wenn ihnen wirklich Jesus vor Augen gemalt worden ist, das ist die Frage, die man stellen muss. Meistens passiert eben das nicht so genau. Und es ist so wichtig, diesen Gekreuzigten, den Menschen vor Augen zu malen. Und das machen wir heute ein bisschen. Warum und wieso und weshalb? Lassen wir uns denn dann nicht mehr bezaubern von irgendwelchen Lehren oder vielleicht von dem, was im Internet steht. Ja, diese Gefahr, im Internet steht viel und viel Schrott. Und manche haben sich einfangen lassen. Zuerst ein bisschen und dann ein bisschen mehr und dann, also das war ganz interessant. Und auf letzt sind sie ganz weit weg von der zentralen Botschaft des Evangeliums. Und wir müssen uns konzentrieren auf die zentrale Botschaft des Evangeliums, denn nur das hält uns in den vor uns liegenden Jahren in der Spur. In der Spur wollen wir bleiben. Nicht abweichen zur Rechten noch zur Linken von der klaren Botschaft des Evangeliums. Ja, hat jetzt der Paulus den Galatern jeden Tag gesagt, Jesus ist gekreuzigt und wieder auferstanden. Jesus ist gekreuzigt und wieder auferstanden. Wie eine Maschine, blum, jeden Tag. Blum. Ist auch langweilig, ne? Paulus hat ihnen mit Sicherheit mehr davon erzählt. Er war nicht einmal selber dabei bei der Kreuzigung und trotzdem wusste er sehr viel. Paulus wusste genau, wieso und weshalb. Er kannte die Propheten, er kannte die Gesetzesschriften und er hat sie geprüft und er hat all diese Dinge auf dahingehend geprüft, was bedeutet das im Hinblick auf Jesus Christus. Und das hat er ihnen erklärt. Warum und wieso und weshalb. Und was man davon hat, natürlich. Ja, es ist auch wichtig, dass der Gläubige was davon hat. Weil es ist irgendwo blöd, wenn du nichts davon hast. Du musst da was davon haben. Und das wollen die Menschen ja wissen. Was habe ich jetzt, ich persönlich, davon, dass vor 2000 Jahren ein Mann, der behauptet hat, Gottes Sohn zu sein, der gekreuzigt wurde. Und dass man geschrieben hat, dass er irgendwann nach ein paar Tagen wieder lebendig geworden ist. Ja, man könnte ja sagen, mein Mann hat es geschrieben und vermutet man. Aber die Frage ist, was habe ich davon? Wenn das dort wahr war, so geschehen ist, was habe ich heute nach 2000 Jahren davon? Das ist für uns wichtig. Weil uns das ja nichts nützt, was die damals davon gehabt haben. Wir können bloß das sehen, aha, die hatten was davon, da müssen wir auch was davon haben. Das soll uns ermutigen, jetzt wieder auf diesen Gekreuzigten zu schauen und auf den Auferstandenen und zu sehen, was habe ich nun davon. Und so vielen Christen wurde Jesus niemals richtig vor Augen gemalt. Sie meinen sogar ganz aufrichtig, diese Christen. Aber sie sind... Ja, letztendlich ist ihnen ein Lügenwerk Satans oft einmal vor Augen gemalt worden, mit dem ganzen religiösen Tralala. Und die einfachen Leute, sie wissen es nicht besser, sie machen das einfach so, weil sie haben immer schon so gemacht. Man kann ihnen nur den Vorwurf machen, warum lesen dann nicht einmal in der Bibel? Und wer ehrlichen Herzens Gott sucht, Jesus sucht und sich eine Bibel zulegt und da drin blättert, der wird ihn finden. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Ja, ich hatte überhaupt keine Ahnung, war ganz normal katholisch, aber ich habe mir eine gute Nachrichtbibel gekauft als Jugendlicher und habe gelesen. Und dann gingen mir einige Grundleuchter auf. Und dann wollte ich noch mehr wissen von diesem Jesus. Dann wurde es erst einmal so richtig interessant. Und wenn du da mal, sag ich mal, Blut geleckt hast, dann wird es immer interessanter mit diesem Jesus. Denn er schenkt dir Weisheit, er schenkt dir Offenbarung, er bringt dich mit Menschen zusammen, die vielleicht schon ein bisschen mehr wissen, und dann geht's ab. Gut, zurück zum Paulus, der diese Kreuzigung immer wieder gepredigt hat. Er predigte, dort am Kreuz wurde ein Blutopfer gebracht. Es wurde ein Opferlamm geschlachtet. Sagen wir, ein Lamm, das war doch ein Mensch und kein Lamm. Johannes der Täufer sagte, als Jesus zu ihm kam, um sich taufen zu lassen, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wenn du dir das vorstellst und jemand sagt zu einem Menschen, hey, jetzt kommt ein Lamm. Und dann sagt er, der spinnt, der ist verrückt. Manche sagen, das ist ein blödes Schaf. Ja, ist aber nicht so gemeint. Er wusste, um was es geht. Das Lamm Gottes. Die hatten ja die Juden damals dieses Pascha-Fest mit diesem Lamm, das da schlachten mussten, mit diesem Blut, das an die Türpfosten gestrichen wurde. Und das ist das Bild für Jesus. Dieses Lamm war vor der Kreuzigung das Ersatzbild für Jesus. Und dann, als es die Fülle der Zeit sich erfüllt hatte, kam das echte Lamm, das echte Opfer. Tun wir mal das Lamm ein bisschen weg und nehmen wir bloß das Wort Opfer. Dann wird es interessanter. Wenn der gesagt hätte, siehe, das Opfer Gottes, dass das die Sünde der Welt wegnimmt, dann passt es besser. Aber für die war damals Lamm gleichzusetzen mit dem Opferlamm. Also wir müssen das so verstehen, es war das Opfer Gottes, das gekommen ist, um die Sünde der Welt hinweg zu tun. Denn das war das Problem dieser Welt. Und es ist auch heute noch das Problem dieser Welt. Die Sünde, die durch Adam in diese Welt gekommen ist, hat Probleme bereitet. Und dafür kam dieses Opfer. Nicht das Opfer, das Menschen brachten, indem das ein Tier geschlachtet haben, sondern das Opfer, das Gott selber gebracht hat. Er hat seinen eigenen Sohn schlachten lassen, regelrecht abschlachten lassen, zerschlagen lassen, bis zur Unkenntlichkeit, um dieses Sündenproblem zu lösen, um das Opfer zu bringen, das die Sünde gefordert hat. Denn die Sünde fordert den Tod. Und den hat Jesus auf sich genommen. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Deshalb wurde der gekreuzigt. Ja, deshalb für die Sünde der Welt. Und das war Gottes Idee. Er hatte eine Erlösung oder eine Lösung für das Problem in seinem Plan, um dadurch die Trennung von Gott und den Menschen ein für alle Mal zu beseitigen. Denn diese Trennung zwischen Gott und den Menschen ist durch die Sünde in die Welt gekommen. Es hat uns Adam eingebrockt. Vorher ging Adam mit Gott spazieren im Paradies, in der Kühle des Abends. Aber durch die Sünde wurde Adam und danach alle Menschen, die nach ihm kamen, dieser Herrlichkeit beraubt. Gott hat diesen Adam geschaffen und sagte, es ist sehr gut, er ist nach meinem Bild, nach meiner Vorstellung gemacht. Und dieser Adam, der sah nicht so billig aus wie wir. Der war was Besseres. Der war nach Gottes Bild geschaffen. Wir lesen nach dem Sündenfall, dass Adam plötzlich merkte, dass er nackt war. Da hat er das vorher nicht gewusst. Er war so voller Herrlichkeit, dass er begleitet war mit der Herrlichkeit Gottes, mit der Fülle Gottes. Der Adam war der Gott dieser Welt. Der Gott sagte, Adam, dir ist die Erde, mach sie dir untertan. Die gehört dir. Und der Teufel hat sie ihm abgeluchst. Und seitdem haben wir das Problem auf dieser Erde. Und die Lösung für dieses Problem war das Opferlamm Gottes, um die Sünde dieser Welt wegzunehmen, auf sich zu nehmen, ans Kreuz zu heften und dafür zu sterben. Seit diesem Sündenfall gibt es erst Bosheit auf dieser Erde. Seitdem gibt es erst eine Krankheit, eine Armut, eine Mühsal und den Tod. Das gab es vorher nicht. Der Adam würde heute noch leben, hätte er nicht gesündigt. Und die Eva mit. Und all die anderen. Es war nicht Gottes Plan, dass diese Welt in diesen Zustand gerät, wie man sie heute vorfindet. Das Paradies war perfekt. Im Paradies gab es einfach nichts Schlechtes, nichts Böses, nichts, was uns heute Pi sagt. Und Gott hat eine Lösung dafür. Er gab sein Paschalamm, das wahre Opferlamm Jesus Christus, das Gotteslamm. Es war nicht ein in der Form gebackenes Osterlampe, wo man eine Fahndel reinsteckt. Das war es nicht. Es war ein Mensch aus Fleisch und Blut, es war der Sohn Gottes, der war das Opfer. Aber so ist der Mensch, da machen wir einen Kuchen draus. Das ist ja Wahnsinn, oder? Der wird dann gegessen. Ein Osterlamm. nicht ein Osterlamm, sondern ein Opferlamm. Aus Fleisch und Blut. Ja, nicht aus Mehl und Eier. Jesus selbst feierte mit seinen Jüngern dieses Pascha-Fest beim letzten Abendmahl und er sagte, das ist der Kelch des neuen Bundes. Jetzt kommt der neue Bund. Jetzt dürft ihr trinken davon. Es war dieses Blut für den neuen Bund. Er wusste, er vergießt jetzt sein Blut, sein Opferblut für diesen neuen Bund. Für eine neue Epoche, für etwas Besseres als das, was bisher war. Wirklich was Besseres. Ja, nicht bloß, ja, haben wir einen neuen Bund. Ist auch nicht besser geworden. Doch, es ist sogar viel besser geworden. Wir haben wieder Zugang zum Thron Gottes durch dieses Blutopfer. Und dieser Sieg Jesu über die Sünde am Kreuz durch sein Blutvergießen ist gleichzeitig der Sieg über Satan. So wie Satan den Adam besiegte, indem er zur Sünde verführt hat, genauso hat Jesus den Satan wieder besiegt, indem er sich geopfert hat. Es ist rückgängig gemacht. Da sehen wir, wie wertvoll das unsere Rechtfertigung durch Jesu Blutopfer war oder ist. Ja, die Sünde ist weg, die Rechtfertigung haben wir bekommen. Wir sind nicht mehr als Sünder in dieser Welt, sondern als Gerechte. Und deshalb sind wir im Sieg über den Satan, der in dieser Welt noch rumflitzt und die Menschen verführen will und die Christen piesacken will. Aber lass dich nicht immer piesacken. Steh auf. Ja? Heißt beim Fußball, steh auf, wenn du ein Bayer bist. Dann muss ich sagen, steh auf, wenn du ein Christ bist. Da passt der Satz besser. Steh auf und unter deine Füße, der Satan. Denn der Sieg ist bereits gegeben. Du musst ihn in Anspruch nehmen. Deshalb kannst du dich auf dieses Blutopfer berufen. Und wenn der Satan vor deiner Tür steht oder bei dir anklopft und will dir was rauben oder will dir eine blöde Krankheit vorbeischicken, dann nimm das Blutopfer in Anspruch. Dafür ist es geschehen. Es ist ja blöd, wenn Jesus am Kreuz deine Not getragen hat und das Blutopfer gebracht hat und du sagst, ach Mann, jetzt habe ich schon wieder ein Problem mit dem Teufel. Dann musst du das kapieren, dass du da was in der Hand hast, dass du da eine Lösung in der Hand hast, um dagegen anzugehen. Und das muss man immer wieder hören, weil das vergisst man im Laufe der Zeit. Ja? Der Teufel ist ja sozusagen die Schlange und das ist manchmal sehr listig. Der schleifert dich ein bisschen ein, lullt dich ein bisschen ein, weil eh alles so gut passt und so. Ja. Und plötzlich steht er wieder da. Und dann hast du es schon fast vergessen, dass da ein Blutopfer geschehen ist. Dass da du den Sieg hast. Und das musst du dir dann wieder hervorholen aus deinem Herzen. Wer auf dem Thron sitzt und nicht. Wer Chef ist in deinem Leben und nicht. Wer die Autorität hat in Jesu Namen und wer nicht. Das ist ein gutes Evangelium. Ja? Evangelium heißt ja die gute Nachricht. Für viele ist es keine gute Nachricht, das Evangelium. Für viele ist eine religiöse Botschaft, die noch mehr Probleme mitbringt. Jetzt darf ich dies nicht mehr, jetzt darf ich jenes nicht mehr machen, das Leben kein Spaß mehr mit der Religion. Und wir brauchen dieses und jenes nicht mehr, weil es uns nichts bringt. Ja, aber das, was gut ist und was uns was bringt, das dürfen wir. Wir dürfen unser Leben schon ein bisschen genießen auf dieser Erde. Wir brauchen nicht gebeugt und geschüttelt und gerüttelt von den feindlichen Mächten durchs Leben schleichen und hoffentlich schaffen wir es noch bis zum Himmel. Dieses Erlösungswerk Jesu Christi, komme immer wieder zurück zur Kreuzesbotschaft, ist ein vollkommenes Erlösungswerk. Sagte nicht Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Das sagte er, und zwar ganz klar und deutlich, es ist vollbracht. Er hat nicht gesagt, jetzt bin ich bloß halbfertig geworden, jetzt habe ich nichts mehr geschafft, weil jetzt muss ich sterben, oh je, ich Armer. Er wusste, es ist vollbracht. Er wusste, das Opfer ist gebracht. Das Blutopfer ist gebracht zum Sieg über die Sünde und den Tod und den Teufel und über alles, was nichts ist. Und Jesus wusste auch schon, dass er nach 3 Tagen wieder aufersteht. Hat er vorher immer schon gesagt. Er hat immer gesagt, ich reiß den Tempel nieder, ja, oder ihr reißt den Tempel nieder und in 3 Tagen baue ich den wieder auf. Hab's immer ein bisschen ausgelacht. Ne? Das ist total verrückt. Jahrzehnte haben sie dann dran gebaut und er will ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Jesus wusste von einem ganz anderen Tempel. Sein Leib ist der Tempel. Und heute sind wir der Tempel Gottes, Gemeinde Jesu Christi. Durch diese Trennung zwischen Gott und Menschen nach dem Sündenfall ist was passiert. Das ist das Hauptproblem eigentlich. Als der Adam aus der Gemeinschaft mit Gott fiel und seine Herrlichkeit von ihm wegging, wurde er blind für die geistliche Welt. Ja, er war vorher geistlich sehend. Und dann wurde er geistlich blind, weil er geistlich gestorben ist. Und plötzlich war die natürliche Welt, die er mit seinen 5 Sinnen wahrnehmen konnte, seine Orientierung. Deshalb hat er gemerkt, dass er nackt ist. Vorher war seine Orientierung die geistliche Welt, die geistlichen Sinne. Und dann war es plötzlich die natürlichen Sinne. Das war sein Problem plötzlich. Die natürlichen Sinne, was er sehen konnte, was er fühlen konnte, was er hören konnte und so weiter, gaben plötzlich die Richtung an. Und das Problem hat die Menschheit. Diese geistliche Blindheit beraubt den Menschen von der Herrlichkeit Gottes. Weil Gott hatte nämlich für jedes Problem eine Lösung. Gott hat für jedes Problem was parat. Es gibt nichts, wo Gott sagen müsste, das weiß ich jetzt auch nicht. Da kann ich dir nicht helfen. Das Problem ist, dass der Mensch diese geistliche Welt nicht sehen, empfinden kann, nicht hören kann, die Lösung von Gott. Und dann macht er halt was, was er meint. Was er nach seinen 5 Sinnen und seinem schlauen Verstand auf die Reihe bringt, das macht er dann. Ob dann das momentan gut ist oder später erst gut wird oder momentan gut ist und später ganz schlecht ist, das stellt sich dann raus. Wenn er aber hören und sehen könnte, was Gott sagt, was zu tun und zu lassen ist, dann kannst du dir sicher sein, dass das was Gutes ist und dass es auch in 50 Jahren und in 100 Jahren noch gut ist. Weil Gott gute Ideen hat. Im Geistlichen findest du die Lösung für die Probleme. In der Religion findest du Vorschriften, Rituale und Gesetze. Aber bei Gott findest du Antworten, Lösungen. Also lege alles, was tote Religion ist, ab. Denn sie behindert den Geist in dir. Damit du dieses Erlösungsopfer, dieses Blutopfer sehen kannst. Dass du das nicht bloß jetzt gehört hast, vielleicht auch schon oft gelesen hast, sondern dass du es plötzlich in deinem Geist sehen kannst, was da passiert ist. Das ist ein Riesenunterschied. Ich gebe dir jetzt eine Information. Du kannst die Information ablegen, einen Ordner, abgespeichert, okay, Information. Aber du kannst diese Information lebendig werden lassen, in deinem Herzen. Dann wird dir diese Information was nützen. Ein praktisches Beispiel mit dem Werkzeug. Wenn du ein super Werkzeug kriegst oder kaufst, oder ob das für deine Werkstatt ist oder für deine Küche oder für deinen Garten, ist immer egal. Wenn du dieses Werkzeug in Schuppen stellst, ins Regal legst, in den Küchenschrank stellst, wird dir das Werkzeug niemals was bringen. Oder die Küchenmaschine oder der neue Ofen oder sonst was. Wenn du es aber auspackst und schaust, was man mit dem machen kann und studierst und anwendest, dann wird dir das Teil was bringen. Genauso ist die Botschaft vom Kreuz. Wenn du die studierst, die Bedienungsanleitung, und anwendest und benutzt, dann wirst du staunen, was es in deinem Leben hervorbringt. Die wahre Gemeinde Jesus soll nämlich nicht geistlich blind sein. Die sollen sehen. Unser Beispiel ist erstens einmal Jesus und zweitens der Petrus aus der Bibel. Bei Jesus heißt es, Und als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Arges in eurem Herzen? Er konnte Gedanken lesen, weil er geistlich sehen konnte. Der wusste, was die Pharisäer jetzt da, die Lackeln, was die sich jetzt ausspekuliert haben, wie sie ihn einfangen können. Das wusste er. Und dann hat er es, ja, müsste man auf Bayerisch sagen, Dant packt. Und hat gesagt, warum denkt ihr sowas? Stell dir mal das vor, dir geht es so, du denkst dir jetzt irgendwas und dein Gegenüber sagt, warum denkst denn du das? Peinlich, oder? Aber Jesus hatte geistliches Hör- und Sehvermögen oder geistliches Gespür. Ja, das war ja Jesus. Aber er war auch bloß Mensch. Und übrigens, der Petrus, heißt in der Apostelgeschichte, das sagt er zum Simon, dem Zauberer, denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Der hat ihn durchschaut, den Burschen, was der wollte. Er sah das im Geist. Er war einfach kein blinder Brem. Ja. Und so viele sind wirklich blinde Brem, geistlich gesehen. Aber wir sollen geistlich sehen. Und diese Möglichkeit haben wir wieder. Warum? Weil ein Blutopfer gebracht wurde. Weil die Sünde weggetan wurde. Die Decke weggetan. Heißt es nicht, dass die Decke in Christus weggetan wird, die auf den Herzen derer liegt, die noch im Gesetz Mose gerechtfertigt werden wollen? Da liegt eine Decke drauf und unter der Decke ist finster. Da siehst du nichts, auch mit offenen Augen. Ist aber die Decke weg, in Christus Jesus wird sie nämlich weggetan durch diese Botschaft vom Kreuz, sollst du sehend werden. Es gibt bloß eine kleine Einschränkung. Es ist ein bisschen ein undeutliches Bild oft noch. Und es ist auch biblisch. Ja? Wir werden jetzt in diesem Zeitalter nicht so deutlich sehen, wie vielleicht der Adam damals geistlich gesehen hat. Wir haben noch ein kleines Problem und es wird aber auch noch beseitigt. Unser irdischer Körper ist noch ein bisschen ein Problem. Der ist noch nicht verherrlicht. Aber das kommt noch. Darum sagt der Paulus, wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich. Dann aber, wenn der Körper verherrlicht ist, von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Und so weiter. Mittels eines Spiegels. Und du musst dir vorstellen, zu der Zeit gab es noch keinen so einen tollen Spiegel wie heute, wo alles 1:1 ganz plan abgebildet ist. Da war ein Spiegel, so, aber jetzt heute in eine Blechtafel reinschaust, in eine verbeulte. Ja, weil sie einfach nichts Besseres gehabt haben. Da gab es noch nicht den Glaser. Der hat ein Glas gemacht und einen Spiegel. Ja, das muss man so sehen. Also, als Spiegel hat man ins Wasser reingeschaut. Und meistens bewegt sich ein Wasser ein bisschen. Ne? Und dann wird das ganze Bild, das du da anschaust, ein bisschen undeutlich. Damals hat es auch mit den Schminken noch nicht so gut hingehauen. Weil sie keinen gescheiten Spiegel gehabt haben. Bin ich wieder gemein. Naja, gab es einfach nicht. Aber wir können jetzt Geistliches wahrnehmen. Zumindest ein Stück weit. Und es ist auch ein Lern- und Wachstumsprozess. Damals, vor Jesus, ging das einfach nicht. Außer ein paar Propheten, die konnten Geistliches wahrnehmen, weil sie mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Aber die normalen Leute konnten das nicht. Die konnten zwar ihre Gesetze lesen und halten oder nicht, aber mehr war nicht. Das ist ein Unterschied. Aber es wird der Tag kommen, wo unser Leib, der uns jetzt da noch Probleme bereitet, umgestaltet wird. Schreibt uns der Paulus diesmal an den Philippus oder Philippa, an Philippus. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Das wird er tun. Wir erwarten Jesus Christus, dass er wiederkommt und dann wird er unseren irdischen Leib umgestalten. Das ist spannend. Das kann man sich vom Verstand her nicht vorstellen, wie das gehen soll. Aber es geht ratzfatz, muss man fast sagen, ganz schnell. Bums, umgestaltet, verherrlicht. In einen Leib, wie ihn Jesus hatte nach seiner Auferstehung. Eine Mauer oder eine Tür oder sowas gab es für Jesus dann nicht mehr. Der war plötzlich da und dann war er wieder weg. Und trotzdem war er aber mit seinem Leib anwesend. Weil dieser Leib über diesen natürlichen Dingen gestanden ist. Und jetzt unser Leib, er schreibt, der Leib der Niedrigkeit. Warum? Weil er noch in diesem natürlichen Bereich sich befindet. Aber dann wird es vollkommen sein. Jetzt haben wir noch das Spiegelbild, undeutlich. Gut, zurück zur Botschaft vom Kreuz. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Weil wir vorher, das ist übrigens aus dem Galaterbrief, weil wir vorher unter die Elemente der Welt versklavt waren. Das heißt, wir waren versklavt an das Sichtbare, an das Spürbare, an das Hörbare, an das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen konnten. Der Paulus nennt es Sklaverei. Wenn du nicht mehr hast, wie das, was du mit deinen fünf Sinnen erfahren kannst, dann ist das eine Sklaverei aus der Sicht des Paulus. Weil der Paulus die geistliche Welt kannte und wusste, da ist noch so viel mehr. Bloß wir sind es gewohnt. Es ist das Problem, wir sind es gewohnt in diesen fünf Sinnen. Und wenn uns dann nicht jemand erzählt, dass da noch mehr gibt, dann bewegen wir uns einfach in diesen fünf Sinnen und warten und warten und warten. Wir müssen unseren Horizont ein bisschen erweitern. Es ist noch viel, viel mehr da, als diese Dinge, die in unseren fünf Sinnen zu erfahren sind. Aber eben, als die Fülle der Zeit kam, hat Gott seinen Sohn als Erlösungsopfer gesandt, hat ein Blutopfer gebracht, sein Opferlamm gebracht, seinen Sohn schlachten lassen und hat dieses Opfer, das die Sünde gefordert hat, gebracht. Warum? Um uns aus dieser Versklavung der fünf Sinne herauszuholen. Aus dieser Versklavung an die Sünde herauszuholen. Ja? Der Mensch war von Geburt an ein Sünder und er musste irgendwo sündigen. Er konnte nicht anders. Er hat zwar versucht, mit guten Werken irgendwie wieder auszugleichen und gut zu machen, aber wenn sie ihn geärgert haben, dann ist er wieder durchgegangen. Mit seinen fünf Sinnen. Wie der Karl Mann sagte, wenn du auf die Tube drückst, dann siehst du, was drin ist. Und das ist so. Aber durch das Erlösungsopfer, durch das, dass wir da wiedergeboren werden können, hat Gott was anderes in uns hineingelegt. Der Olli hat einmal gesagt, ich danke Gott, dass er so ein sanftes Kerlchen in ihn hineingelegt hat. Kennt ihr den Olli? Olli Evers? Rainer Evers, oder? Ein sanftes Kerlchen. Und früher war er ein Rocker, nach amerikanischem Vorbild wahrscheinlich, der Menschen umgebracht hat, verkrüppelt hat mit seinem Rocker-Dasein. Und Gott hat ihn total umgekrempelt. Ein sanftes Kerlchen hat er in ihn hineingelegt. Er wurde aus dieser Versklavung der Sünde freigekauft. Und das gilt nicht bloß für so Einzelne, das gilt für jeden Menschen, vorausgesetzt, er glaubt diese Botschaft. Vorausgesetzt, er kennt, ich kann mit meinen Werken das nicht ändern. Ich kann nichts hinzutun, wenn ich nach Mekka fahre und nach Medjugorje fahre und was weiß ich, wohin fahre und wenn ich 1 Million Spendengelder gebe, kann ich es auch nicht ändern. Er muss an dem Punkt kommen, wo er merkt, er braucht Gnade. Er kann es nicht selber bezahlen. Und dann fängt das Erlösungsopfer zu wirken an. Aber an dem Punkt muss der Mensch kommen, dass er merkt, ich kann es nicht. Und sehr viele, die in christlichen Gemeinden sind, sind immer noch auf dem Weg, ich kann es auch. Und dann funktioniert es nicht. Und irgendwann kommt der Tag, umso eher, umso besser, wo die Leute feststellen müssen, ich kann es doch nicht. Manche meinen, wenn sie die Bibel auswendig können, dann reicht es. Und dann können sie es auswendig und stellen fest, es reicht wieder nicht. Es reicht auch nicht, weil es ist eigene Leistung. Und wenn du dein Bücherregal voll hast mit Büchern und CDs und was weiß ich und jeden Sonntag in deine Gemeinde gehst und dir das und das als Erlösungstat hinlegst, dann reicht es einfach nicht. Du brauchst ein Geschenk. Du brauchst ein Gnadengeschenk. Und das hat Jesus gebracht. Und darauf kannst du dich berufen in allen Dingen. So, dieses Blutopfer hat die Forderung der Sünde erfüllt. Und das ist eine wunderbare Sache. Und jetzt muss die Gemeinde oder die Glaubenden dieses Sündenbewusstsein noch loswerden, das sie über Jahrzehnte antrainiert bekommen haben. Fragst du die Glaubenden oft, sind wir noch Sünder? Ja, wir sind alle Sünder. Ein Irrtum. Ein Riesenirrtum. Du kannst zwar sündigen, aber du bist in der Stellung eines Gerechten. Vielleicht denkst du, jetzt sagt er das schon wieder, aber das musst du vor Augen gemalt bekommen, bis das sitzt, bis das wirksam wird. Du bist kein Sünder, wenn du von Neuem geboren bist. Du bist ein Gerechter in Christus Jesus. Wenn du im Glauben bist und im Glauben bleibst, wird sich das niemals ändern. Bring dieses Sündenbewusstsein los. Dieses Gefühl von Schuld und Verdammnis. Weißt aber nicht einmal, was du falsch gemacht hast. Du hast dich eh bemüht und trotzdem irgendwo dieses komische Gefühl, schlecht und schuldig und verdammt und Gott wird mich strafen und mein Gebet erhört er auch nicht mehr jetzt, weil ich habe ja vielleicht irgendwann irgendwie was falsch gemacht. Das ist zerstörerisch für deinen Glauben. Das ist eine Saat des Satans. Eine Lügensaat. Es entspricht nicht der Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz sagt nämlich, ein Blutopfer ist für deine Sünde gebracht worden. Ein für alle Mal. Habe ich gerade überblättert. Irgendwo ist das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi ist gebracht worden. Hebräer 10,10. In diesem Willen sind wir geheiligt, heißt auch gerechtfertigt, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Durch das Blutopfer sind wir gerechtfertigt. Deshalb bist du gerechtfertigt, weil du gerechtfertigt bist. Kommst mit? Und alles andere ist kein biblischer Glaube. Alles andere ist ein Lügengestrüpp, das dich blockiert, das deinen Geist wieder unter die Decke bringen will. Jesus ist ganz anders. Jesus hat nie einen zornigen Gottvater gepredigt. Jesus sagte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und dann schau dir mal die Bibel an, was Jesus so getan hat, dann siehst du, was der Vater tut. Hat der zu jemandem gesagt, die mag ich nicht. Du bist ein böser Mensch. Du kommst in die Hölle. Dir helfe ich nicht. Du musst noch 3 Jahre krank bleiben, bis du es abgebüßt hast, was du verbrochen hast oder so. Hat das Jesus zu irgendjemandem gesagt? Ich habe es nicht gelesen. Aber warum behaupten dann manche, so wäre Gott? Na, wenn Gott nicht will, dann will er einfach nicht. Jesus hat immer gesagt, ich will, sei geheilt, ich will, sei rein, ich will, sei frei. So wie Jesus sich da gezeigt hat, so ist Gott Vater. Und der ändert sich ja bekanntlich nicht. Oder meint er, dass er die 3 Jahre, wo Jesus auf der Erde da gewirkt hat, einmal gute Tage hatte. Und der Rest ist wieder nichts mehr. Nein, er ist immer noch derselbe liebe Gott. Ja, das sagen alle vom lieben Gott. Da hat der liebe Gott. Aber so lieb ist er dann nicht. Ja, warum passiert denn dann das ganze Schlimme auf dieser Erde? Da muss doch der liebe Gott schuld sein. Ist der lieb? Der Teufel will sich selber verleugnen. Der will, dass man nicht erkennt. Der will vor dem ganzen Bösen und Schlechten, das er den Menschen antut, die Schuld auf Gott schieben. Uns gemein. Aber der denkt sich da nichts dabei, das ist sein Ort. Aber der kriegt sein Fett schon noch richtig weg. Aber die Leute sind so dumm und glauben das oft. Gott kann nichts dafür, wenn irgendwas passiert. Jetzt da wieder war, dass der Bus im Tunnel an die Wand fährt. Das ist nicht Gottes Schuld. Jesus hat ganz klar gesagt, der Satan ist der Menschenmörder von Anfang an. Er kommt, um zu verderben, zu schlachten und zu morden. Nicht Gott kommt, um das zu tun. Er sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es in Fülle habt. Ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren ist, um zu retten. Ich, sagt er, bin gekommen, dass ihr Schutz habt. Ich bezahle am Kreuz dafür, dass ihr gerecht seid und dass ihr im Segen leben könnt, den Gott Abraham mit einem Eid geschworen hat und so weiter und so fort. Gut, zurück zu unserem Blutopfer. Die Basis des ganzen Evangeliums. Und eben, wie ich schon sagte, die erste und die wichtigste Segnung dieses Blutopfers ist einfach, dass wir dadurch wieder mit Gott in Gemeinschaft kommen können. Können. Ja, wir müssen ja nicht. Aber wir wären dumm, wenn wir es nicht tun würden. Hebräer Brief, Kapitel 10. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen in voller Gewissheit des Glaubens. Durch das Blut Jesu, durch dieses Blutopfer, haben wir die Freiheit und die Möglichkeit, in das Heiligtum, sprich zu Gott selber hinzuzutreten, im Gebet oder im Lobpreis, in der Anbetung, in der Danksagung oder wenn es einmal richtig brennt. Sagt, Herr, jetzt brauche ich unbedingt. Und ich berufe mich, Herr, auf dieses Opferblut, auf dieses Opfer, das Jesus da gebracht hat. Das ist die Eintrittskarte in das Heiligtum. Weil du dieses Kartel hast, ja, kannst du hinzutreten mit deiner Sache. In der Gewissheit des Glaubens und an anderer Stelle sagt er, mit Freimütigkeit können wir hinzutreten zum Thron der Gnade. Du brauchst nicht auf allen Vieren hinzukriechen, oh, bitte um Asyl. Nein, du hast die Karte. Du darfst hinzutreten und Gott möchte, dass du hinzutrittst. Aber tritt hinzu. Scheine von Weitem, hey Gott, ich brauche dich. Ja, tritt hinzu. Dieses Hinzutreten, diese Gemeinschaft mit Gott Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, das ist die Möglichkeit oder die Erlaubnis, alle Segnungen Gottes, alles, was du brauchst in deinem Leben, zu erlangen. Und du gehst aber geistlich dorthin. Deshalb ist es so wichtig, geistlich auch wieder sehend zu sein. Weil du gehst ja nicht vor Gott und hältst die Augen zu, dass man nicht sieht. Tritt hinzu, geistlich gesehen. Dein Körper bleibt da, hier, das macht ja nichts. Aber darum sagt der Jesus, geh in dein Kämmerlein, mach die Türe zu, damit du nicht mit deinen fünf Sinnen abgelenkt wirst, damit du im Geist hinzutreten kannst zu deinem Vater, der in den Himmeln ist. In den Himmeln, ja wo in den Himmeln? Im Geist ist der. Ja, die Himmel sind da nicht da oben. Da wissen wir alle inzwischen, da ist das Weltall. Da kommen dann mal Planeten und so weiter und so fort und Satelliten. Aber Gott ist in einer himmlischen Region, einer geistlichen Region. Und die kannst du mit deinem Geist berühren und hineintreten. Aber du musst es anfangen, zu sehen, dass das möglich ist, versuchen zu tun und lernen, das zu tun und dort vor Gott deine Gebete in seine Ohren zu flüstern. Er will dir helfen. Wie ich schon vorher sagte, die Religion kommt nur bis zu ihren Werken. Die Religion sagt, Herr, ich zünde da jetzt eine Kerzel an. Herr, wir tragen da jetzt eine ganz große, lange Kerze auf den Berg auf. Das sagt die Religion. Aber Das Evangelium sagt, komm herzu und das Heiligtum. Sprich zu mir und ich helfe dir. Punkt, aus, Amen. Durch die Wiedergeburt sind wir wieder geistlich lebendig geworden. Das soll man das auch ausnutzen. Man, der Feind versucht natürlich, das zu unterdrücken. Das ist klar. Er strengt sich unwahrscheinlich an, die Aufmerksamkeit von dem wegzulenken, auf sich zu lenken, auf seine Aktivitäten. Mein Gott strengt sich auch an, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Aber Gott ist fair und der Teufel arbeitet unfair. Das ist ein Unterschied. Ja, Gott sagt es ganz einfach, in aller Freiheit, in aller Liebe. Und der Teufel, der will dich knechten, der will dich einfangen mit dem Lasso. Mit seinen Lügen, mit seinen Taktiken und Versuchungen. Aber du kannst bei Gott deine Segnungen empfangen. Und da gibt es dann folglicherweise viele, viele Segnungen, die uns die Bibel auch mitteilt. Nehmen wir es bloß einmal zwei, ganz einfache, oder einfach ist jetzt falsch, wichtige Segnungen, die wir brauchen hier auf dieser Erde. Und da ist das erste Heilung. Heilung oder Gesundheit. Wenn du krank bist, brauchst du Heilung. Wenn du gesund bist, brauchst du das, dass du nicht krank bist. Stimmt. Eindeutig, oder? Oder will jemand krank werden? Nein. Wir kennen alle Jesaja 53, 4 bis 5. Durch seine Striemen oder Wunden wurden wir geheilt. Was ist Striemen und Wunden? Das bezieht sich auf das Blutopfer. Weil meistens ist es so, wenn du da Striemen hast oder Wunden, dass Blut rauskommt, oder? Und bei Jesus war es mit Sicherheit sehr viel Blut. Er hat sein Blut vergossen am Kreuz. Für was? Dass du mit deinem Körper Heilung empfangen kannst. Also berufe dich im Gebet vor Gottes Thron auf das Blutopfer, wenn du Heilung brauchst. Und mach das nicht bloß einmal und sag, ah, es hat aber nichts gebracht. Sondern tu das so oft, bis deine Heilung hervorgekommen ist. Immer wieder hinzutreten. Das Hinzutreten ist ungefähr so, wie ein anderer seine Maschine in Steckdosen steckt. Dann fließt Kraft. Und dann funktioniert die Maschine. Ja? Wenn du deine Maschine nicht an Steckdosen steckst, dann kannst du einschalten und draufhauen und runterschmeißen, was weiß ich, und dich ärgern. Die geht einfach nicht. Außer den Akku drin, gell? Aber normal geht es nicht ohne Strom zur Maschine. Und so musst du hinzutreten und dort deine Kraft abholen, die Kraft des Geistes von Gott abholen. Denn es ist geistliche Kraft notwendig, um Heilung in deinem Körper hervorzubringen. Ohne Kraft kann es nicht passieren. Ohne Strom geht Maschine nicht, ohne geistliche Kraft wird der Körper nicht gesund. Deshalb tun wir ja Hände auflegen. Deshalb ist ja, dass wir oft spüren, wie die geistliche Kraft wirkt. Es darf bloß noch mal mehr werden. Manchmal kommt es mir vor, wenn wir bloß 12 Volt drauf hätten auf der Steckdose anstatt 380 Kraftstrom. Aber es wird mehr, weil der Herr sich dafür verbürgt hat. Und wir werden uns immer mehr auf dieses Blutopfer berufen. In allen Dingen, nicht nur im Bereich von Heilung. Aber du musst eins wissen, das Opfer ist bereits vollbracht. Es ist schon vor 2000 Jahren gebracht. Es kann niemals irgendjemand rückgängig machen. Was geschehen ist, ist geschehen. Und es ist für dich geschehen, es ist für mich geschehen, es ist für jeden anderen auch geschehen. Und da machen wir einen Punkt dahinter. Das ist. Das kann niemand ändern. Es kann bloß sein, dass jemand sagt, das glaube ich nicht. Dann ist so viel, wie wenn es nicht passiert wäre. Denn ohne Glauben wird es einfach nicht funktionieren. Aber es ist gebracht. Deshalb kannst du hinzutreten. Und was Bezug auf Heilung betrifft, es gibt, das müssen wir wissen, verschiedene Arten von Heilungen. Das meiste, was wir in der Bibel lesen und das, was wir auch so gerne hätten, ist einfach ein spontanes Wunder. Zack, ein Wunder, innerhalb von einer Bruchteilsekunde ist es erledigt, es ist geheilt. So wie es bei der Othel war, der Strom durch, zack, 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 der Fuß war gut. Spektakulär, ein Wunder. durch eine Geistesgabe einfach gewirkt. Das ist eine Sache. Aber wir brauchen uns nicht oder sollen uns nicht darauf versteifen. Es gibt auch eine Wunderheilung, die vielleicht mal ein paar Tage oder ein paar Wochen dauert. Aber es wird gebetet und es wird Stück für Stück besser und besser und besser, bis es ganz gesund ist. Ist auch in Ordnung, oder? Wenn schon, dass das gut ist. Aber es ist auch übernatürlich. Weil es im Natürlichen vielleicht nicht möglich gewesen wäre, dass das gesund wird. Dieses Organ oder dieses Körperteil. Ist ja möglich, dass der Arzt gesagt hat, kann man nicht heilen. Gibt's. Ist nicht unbedingt tödlich, ja, aber heilen kann man es auch nicht. Aber bei Gott, wissen wir ja, sind alle Dinge möglich. Und wenn du an die Steckdose gehst und die Kraft fließt und immer wieder ansteckst an Gottes Kraft, passiert Heilung über einen Zeitraum hinweg. Es gibt auch die Art, dass ein natürlicher Heilungsprozess plötzlich auftritt. Ja, es gibt Krankheiten, die können aus dem Natürlichen heraus wieder gesund werden. Es kann wieder geheilt werden, oder? Gibt's. Aber ich will nicht. Das haben wir jetzt so ein ganzes Jahr von mir aus, die Krankheit. Und es wird gebetet und plötzlich wendet sich das Blatt und in einem ganz normalen, natürlichen Heilungsprozess heilt jetzt das. Beispiel, die offenen Füße. In so einem Alter, rundum offen, heilen die normal nicht. Das war keine Wunderheilung. Aber trotzdem sind sie wieder zugeworden. Das ist so ein ähnliches Beispiel. Aber Gott hat diesen natürlichen Heilungsprozess eingeleitet, weil wir gebetet haben. Oder irgendeine chronische Krankheit, die man schon vielleicht jahrelang hat, immer wieder auftritt, plötzlich geht sie weg und kommt nicht wieder. Auch eine Form von göttlicher Heilung. Es gibt auch eine Form von Heilung, die erst eintritt, indem dass ein Dämon ausgetrieben wird aus einem Körper. Ja, Heilung, das geht einfach nicht mit der Heilung. Und plötzlich fährt ein Dämon aus und innerhalb kürzester Zeit ist der Körper gesund. Weil ein Dämon diese Krankheit verursacht hat. Das gibt es auch. Oder auch ein Fluch. Wir wissen ja, diese Voodoo-Zauberer, die können Menschen dermaßen verfluchen, dass sie schwer krank oder teilweise sterben. Die krank werden, weil die diesen Fluch aussprechen, weil die ihre Voodoo-Puppe da den Stift durchstecken und so weiter und so fort. Ich kenne mich da nicht aus, ist auch unwichtig. Ich weiß bloß, dass das Blutopfer dafür auch gebracht wurde. Und dass diese Flüche an uns kein Recht haben. Und dass, wenn einer eingetroffen ist, dass er zurückweichen muss durch dieses Blutopfer Jesu Christi, wenn wir es in Anspruch nehmen. So, dann gibt es noch eine Art von Heilung, wo Gott einfach Ärzte und Medizin benutzt. Oder sie dazu befähigt, dieses Symptom zu bekämpfen und zu heilen. Das gibt es auch und das müssen wir auch sehen. Wir wollen zwar immer lieber dieses Übernatürliche und das Wunder, okay, wäre mir auch immer lieber, aber lieber noch, als gar nicht geheilt, ist in dem, dass der Arzt vielleicht eine OP gut macht, oder eine passende Medizin verordnet und dann passt es wieder. Ist auch nicht verkehrt. Also nicht sagen, da bin ich ja so ungläubig. Wenn der Glaube vorher nicht für mehr reicht, dann bete doch einfach, Herr, gib den Menschen, den Ärzten und was weiß ich, wer alles zu tun hat, die Fähigkeit und die Weisheit, mich gut und richtig zu behandeln, dass ich ganz schnell wieder gesund bin. Weil wenn man Schmerzen hat, ist es einfach nicht schön. Und das ist die natürlichste Sache von der Welt, dass man dann gesund werden will. Es gibt noch eine weitere Art von göttlicher Heilung, die eintritt, wenn ein Mensch Buße tut oder Vergebung ausspricht, weil irgendein unbiblisches Verhalten die Ursache dieser Krankheit ist. Das gibt es auch. Ja, da wird gebetet und Hand auflegt und alles Mögliche und es wird besser. Und derjenige vergibt, weil er für irgendjemand Rachegedanken hatte oder sonstige ein Groll oder Ärger oder irgendwas war vor 20 Jahren oder so. Ja, die Bitterkeit hat den Körper krank gemacht. Und dieser Mensch erkennt es, fängt an umzudenken, das heißt Buße zu tun. Er vergibt, er lässt los und Heilung geschieht, weil diese Blockade dadurch gelöst wurde. Also, wir dürfen uns nicht auf ein spontanes Wunder einschießen und alles andere tun wir weg. Wir bitten Gott um Heilung und schauen, was hat Gott für einen Heilungsplan. Wie geht's lang? Mir hätte es auch gepasst, wenn der Leistenbruch durch ein übernatürliches Wunder geheilt worden wäre. Aber ich habe gemerkt, dass Gott das anders vorgehabt hat. Und er hat so eingefädelt, dass wir den passenden Arzt gefunden haben und dass das eigentlich relativ schnell und gut über die Bühne gegangen ist. Sicherlich ist es nicht schön, wenn man operiert werden muss, wenn man dann momentan ein bisschen gehandicapt ist und Schmerzen hat, und die Narkose und alles drumherum. Okay, aber es ist wieder vorbei. Aber wir bleiben nicht an dem Punkt stehen, wir streben dem noch mehr. Ja, nicht, dass man sagt, naja, dann passt das auch wieder alles. Braucht man ja dann die übernatürlichen Dinge. Aber spätestens dann, wenn du eine Diagnose bekommst, wo der Arzt sagt, kann ich nichts machen, unweigerlich führt diese Krankheit zum Tod. Dann wird spannender, die ganze Sache. Und deshalb müssen wir trotzdem streben nach diesen übernatürlichen Dingen. Deshalb müssen wir das Blutopfer in Anspruch nehmen. Deshalb müssen wir geistlich sehender werden. Und da gibt es eine Lösung für jedes Problem. So, jetzt gibt es eine andere Segnung, die ich noch aufgeführt habe, was ja auch alle haben wollen, das ist der Wohlstand. Ah, das Wohlstandsevangelium schon wieder. Jetzt werden wir wieder alle reich und Millionäre. Das steht nicht in der Bibel. Gott sagt, erst einmal, das Blutopfer ist auch dafür gebracht worden. 2. Korinther 8, 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wären wir doch Millionäre, oder? Das ist ein anderer Reichtum, von dem hier die Bibel spricht. Aber wir müssen sehen, als er dort sein Blutopfer brachte, war er arm. Um unseretwillen. Und er war wirklich arm, er hatte nämlich nichts mehr. Ja, außer seine Striemen. Und das Kreuz, das er tragen musste. Er war arm. Er hatte auch nicht dieses Tuch umgebunden, wie man immer dargestellt hat. Er war nackt und bloß und zerschunden und zerschlagen und voller Blut und Flecken und Wunden und was weiß ich alles. Ich weiß nicht, ob man noch ärmer sein kann. Und das hat er über einen Zeitraum von vielen Stunden aushalten müssen. Also er wurde dort am Kreuz, obwohl er vorher reich war, weil er Gottes Sohn war, im Himmel war er wirklich reich, wurde er arm, damit wir den Segen von Reichtum, nicht falsch verstehen, haben können. So, Paulus, er drückt es an einer anderen Stelle ein bisschen anders aus. Er sagt, damit ihr in allem, alle Zeit, alles Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das ist das, was Reichtum bedeutet. In allem, zu aller Zeit, Genüge. Du hast nie einen Mangel. Ja, du brauchst nicht einen Goldberg wie der Dagobert Duck. Ja, du brauchst nicht ein Konto mit Millionen von Dollar oder Euros, weil da kannst du mal Push machen und dann ist dein Konto weg. Oder sonst was. Aber du hast Gottes Wort und er sagt, du wirst alle Zeit alles Genüge haben. Und das ist ein Reichtum. Wenn du es brauchst, wird es da sein. Aber wenn du es nicht brauchst, dann hast du bloß eine Last. Und da fällt dir bloß ein Blödsinn ein mit dem Reichtum. Aber berufe dich im Gebet vor Gottes Thron auf das Blutopfer Jesu, um auch Wohlstand, materiellen Segen zu empfangen. Heißt es nicht im Vater unser, Unser tägliches Brot gib uns heute. Das sagt uns, wir dürfen für die natürlichen Belange beten. Ja. Nicht bloß fürs Brot. Ich meine, es wäre natürlich übel, wenn wir immer bloß Brot kriegen und nichts zum Trinken dazu. Ja, das sagt er in dem Fall. Er will bloß ausdrücken, das, was du täglich brauchst, das sollst du bitten und das wird er dir geben. Alle Zeit genüge. Es ist Gottes erklärter Wille, dass du das haben sollst. Ja, unsere tägliche Versorgung, wenn man es modern übersetzen würde, müsste man sagen, unsere tägliche Versorgung gib uns Herr. Nicht bloß ein Brot. Ja, ja, nimmst du ein Semi oder ein Weckenbrot oder was nimmst du jetzt? Ja. Die tägliche Versorgung will Gott dir geben. Dein Auskommen und was immer auch dazugehört. Man, heutzutage sieht unser Auskommen anders aus wie da vor 2000 Jahren. Da war ein Kamel gut, heute ist ein Mercedes gut. Oder so. Oder VW. Du brauchst halt einen Untersatz, dass du von A nach B kommst. Das ist die tägliche Versorgung. Damals war vielleicht der Nomade mit dem Zelt glücklich und heute brauchst du halt eine schöne Wohnung und ein Häusl vielleicht. Damals hat er ein Grundstück gebraucht, dass du deine Nahrungsmittel anbauen hast können und deine Viehherden weiden hast können. Heutzutage hast du vielleicht eine Firma oder einen guten Arbeitsplatz. Es sieht ein bisschen anders aus, aber das, was dahinter steckt, ist dasselbe letztendlich. Dein Auskommen, dein tägliches Brot, deine tägliche Versorgung. Und Gott sagt, alle Zeit, alles genüge. Nicht an einem Tag alles und den nächsten drei Wochen nichts. Sehen wir schon im Bild, als die Israeliten durch die Wüste gegangen sind, die haben jeden Tag das Manna bekommen und die Wachteln, aber es hat immer bloß für den einen Tag gepasst. Sie konnten nicht was einsammeln für den nächsten Tag. Es ist verdorben. So ist Gott. Du kannst dich auf ihn verlassen. Das ist die Botschaft dahinter. Du brauchst dich nicht auf deine Bank verlassen oder bist verlassen. Du brauchst dich nicht auf deine, was weiß ich, Wirtschaftsgesellschaft verlassen. Das kann nämlich ganz böse ausgehen. Aber du kannst dich auf Gott verlassen. Das ist der Unterschied. Und wenn du betest, Herr, meine tägliche Versorgung gib mir, dann wird er dir sie geben. Und wenn im Natürlichen nichts da ist, dann wird es übernatürlich kommen. Ja, das Manna war auch übernatürlich gekommen und die Wachteln sind auch übernatürlich gekommen. Und du kannst von Gott bekommen, eine gute, gesunde Nahrung. Du kannst von ihm bekommen, dass du eine anständige Kleidung hast. Oder eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf. Eine gute Arbeit ist wichtig. Eine gute Arbeit, die deinen Fähigkeiten und deinen Leistungsvermögen entspricht. Wo du erfolgreich bist, wo du zufrieden bist bei der Arbeit. Wo du vielleicht auch dankbar bist dafür. Ganz wichtig, wo du einen anständigen Lohn bekommst und vielleicht gute Geschäfte hast. Und du kannst auch erwarten, dass Gott dich einmal befördert an deinem Arbeitsplatz, dass du ein bisschen mehr verdienst. Aber da sind ein bisschen Voraussetzungen gefragt. Weil wenn du recht faul bist und da was kaputt machst in deiner Firma, dann kannst du beten um Beförderung, wie du willst. Die sind nicht blöd, ne? Dann bete lieber, Herr, gib mir Gelingen in meinem Arbeitsplatz und dass ich nicht zu faul bin. Oder wenn es der falsche Platz ist, wo du dich einfach nicht wohlfühlst, dann kannst du den Herrn bitten, dass er dir den Platz gibt, der für dich geschaffen ist, der für dich passt. Da bist du gesegnet. Da wirst du dann aufblühen drin und dann wirst du auch befördert, weil du in einem Job, wo du aufblühst, da wirst du eine Leistung bringen, da wird dein Chef sagen, Mensch, super, die kann ich für mehr brauchen. Ist es so? Ja. Aber Landwirt kann beten für ein gutes Land und für eine gute Ernte. Und du kannst beten, dass du vielleicht gute Ideen hast oder Problemlösungen für deinen Job oder für deine Firma. Vielleicht sagt dein Chef, Mensch, wie bist du denn jetzt da drauf gekommen? Eine super Sache. Das ist der Waldemar, der Spezialist für die Problemlösungen, für die Ideen. Dem Voldemort ist da. Er hat da Lösungen parat. In seinem Bereich. Ja. In anderen Bereichen ist ein anderer wieder gut. Aber das ist das Prinzip von Wohlstand und wie die Bibel das uns sagt. Ja. Und aus Wohlstand kann dann sogar einmal Überfluss werden. Und aus Überfluss kann sogar wirklich einmal Reichtum werden. Aber da sind ein paar Voraussetzungen erforderlich. Jesus sagt, wer im Kleinen, und ich habe eingefügt, dauerhaft treu war, bei ein, zwei Tagen kann man schon mal treu sein, ne? Im Kleinen. Aber Jesus sagt, wer im Kleinen dauerhaft treu war, wer dankbar dabei war und ein fröhlicher Geber obendrein war, den werde ich über Größeres setzen. Derjenige, dessen Ziel nicht ist, ich brauche materiellen Luxus. Ich will jetzt auch eine Yacht in Spanien haben. Oder so. Das ist nicht der Plan Gottes in erster Linie. Und das segnet auch Gott im Normalfall nicht. Ich sage immer im Normalfall, weil man kann ihn nicht einschränken. Aber Gott möchte Menschen segnen, damit sie zum Segen sind. Und wenn dein Reichtum den anderen nicht zum Segen wird und dir auch nicht zum Segen wird dadurch, dann gibt er das nicht. Weil Gott weiß, was in deinem Herzen los ist. Gott weiß, was du tun würdest, wenn du jetzt in der Lotterie 1 Million gewinnst. Und er weiß, aha, das ist nicht das Richtige, dann gibt er dir die 1 Million nicht. Dann musst du einfach bei deinen kleinen Brötchen bleiben und treu sein im Kleinen und dabei lernen, ein treuer Verwalter der Dinge Gottes zu sein, ein treuer Diener. Und wenn der Zeitpunkt da ist, wenn du dich bewährt hast in all deinen Dingen, wird Gott dich über Größeres setzen. Er ist da zuständig dafür. Aber berufe dich, wenn du betest für all diese Dinge, immer wieder auf das Blutopfer Jesu Christi, das er am Kreuz gebracht hat. Denn dort wurde er arm, damit du gesegnet sein kannst mit der Fülle, mit zu aller Zeit alles genüge. Und so können wir jetzt diese Liste da fortführen an Segnungen, was wir alles brauchen. So, ob das jetzt ein Schutz ist, ob das Segen ist im familiären und ehelichen Bereich, ob das Erhalt deiner Güter ist oder sonst was, das können wir fortführen in allen Dingen. Das können wir auch die geistlichen Dinge fortführen, dass übernatürliche Zeichen und Wunder geschehen, dass Massen sich bekehren und so weiter und so fort. Aber diese Eintrittskarte, dieses Blutopfer, das hast du in der Hand. Und die Frage ist, gehst du hin und benutzt du dieses Kärtchen oder diesen. Ja, heutzutage hat man nicht mehr eine Karte, da hat man einen Chip. Ja, wenn du deinen Chip hinhältst an diesen Empfänger, dann macht die Tür auf. Bei mir haben sie so, im Auto, zack, drückst das Knöpfchen, klack und schon sind alle Türen auf. Kommst du mit dem Blutopfer Jesu im Glauben, wird Gott die Tür öffnen. Lass dich nicht immer belügen von einem falschen Gottesbild, von dem, der eh nichts tut und der eh nicht mag und der ganz weit weg ist. Und ob er dir jetzt ja gerade helfen will, vielleicht hat er ja nicht Zeit. Was weiß ich, was es alles gibt an Lügen. Gott hat immer Zeit, wir haben oft nicht Zeit. Das ist das Problem. Weil ich muss ja noch die Welt retten oder so, ne? Aber geh zu Gott, der kann die Welt retten. Okay, jetzt höre ich auf, aber wir hören nicht auf. Ja, jetzt fängt es erst so richtig an. Nimm dieses Blutopfer ab jetzt ganz bewusst und deutlich in Anspruch. Denk an den Chip, denk an diesen Türöffner und benutze es in allen deinen Bereichen, nicht nur für eines. Gut, Amen.